steht es mit Ihrer Einschätzung der Diskussion über ein Gott für alle Menschen? Finden Sie es noch immer ganz nutzlos?
Nein, durchaus nicht. Ich habe aber trotzdem eine andere Meinung wie Sie. Weil ich glaube, dass man versteht, was gemeint ist mit diesem Einstieg. Und obwohl er zweifellos nicht sehr passend ist, sollte man das eigentliche Thema auch behandeln und nicht nur den Einstieg.
Sie meinen das Thema von der ganzen Sendung?
Von der ganzen Sendung.
Das würde allerdings mehrere Stunden brauchen. Sie haben recht, dass das etwas ausgeschnitten ist und an der Stelle... Ich würde mal so sagen, es ist mit dem Mikroskop. Nicht? Also meine Antwort wäre an der Stelle, Wissenschaft begnügt sich nicht damit, einfach nur zu schauen, was ist mit den freien Augen zu sehen, sondern geht auch in die Tiefe und man kann sagen, man schaut durchs Mikroskop genau. Da sieht man natürlich, das ist einfach eine klassische wissenschaftliche Vorgangsweise, wo man dann Wissenschaft auch vorwirft. Ihr seht ja den ganzen Zusammenhang nicht und die sagen ja, aber wir schauen uns das Funktionieren der kleinen Dinge an und aus dem Funktionieren der kleinen Dinge können wir auch was entdecken, obwohl wir damit den Überblick verlieren. Ich gebe Ihnen recht, dass ich in dieser Perspektive quasi mit dem Vergrößerungsglas an dieser Stelle reingeschaut habe und der ganze Zusammenhang, der normalerweise konsumiert wird, an der Stelle verloren gegangen ist. Aber man muss sozusagen schauen, wie das zusammenpasst.
Und ich war immer ein Mensch, der mehr auf den Zusammenhang schaut, obwohl das Detail sehr interessant ist.
Okay, ja.
Wobei ich dann nur irgendwie ergänzend vielleicht noch einen anderen Standpunkt reinbringen möchte, weil ich mir zuerst auch gedacht habe, wieso der Vortragende sich so in diesem Spiel verliert. Also wieso müssen wir alle Spielarten durchgehen? Und ich habe es aber erst dann, also für mich zumindest verstanden, als sie es dann erklärt haben, nämlich, dass sie durchaus eben was Zentrales ansprechen mit dem, nämlich ob es überhaupt ein einheitliches Moment gibt bei diesen Religionen. Also Sie haben da einen anderen Zugang gehabt wie ich und ich bin zuerst daneben gestanden, aber ich glaube, dass Sie es dann schon gezeigt haben. Also ich hab's, für mich hat es dann irgendwie schon gepasst. Also halt gegen Dings.
Ja. Also auf die Frage, auf die Antwort, die Sie jetzt gerade gesagt haben mit dem Zusammenhang und den Details, möchte ich noch die eine Bemerkung machen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man das so gegenüberstellt, es gute Gründe für das eine und für das andere gibt. Ein zusätzlicher Vorschlag, ein Vermittlungsvorschlag, den ich eigentlich machen würde, ist, dass für die Zwecke der Philosophie diese Sachen eher fraktal aufgebaut sind. Nämlich, das unterläuft jetzt dieses Mikroskop- und Überblicksdenken. An jeder Stelle, also es gibt Probleme und Toleranz, würde ich sagen, ist genauso ein Problem, für das an jeder Stelle ein ähnliches Muster zu sehen ist, und zwar abgesehen davon, ob es jetzt ganz abstrakt ist oder ob es im Kleinen ist. Also die Mikroanalyse von simplen Redensarten bringt nichts so anderes, also wenn jemand im Gasthaus sitzt und eine blöde Bemerkung macht, ja, dann kann man sagen, okay, das ist eine blöde Bemerkung gewesen. Wenn man das aber analysiert, kommt an der Stelle eine Konfiguration heraus, die man auch gesamtgesellschaftlich sehen kann. Nicht? Insofern ist es eher eine Frage der Geschicktheit und der Strategie, wo man anfängt und wie man das verbindet. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, und das, was ich Ihnen heute vortragen werde, wird auch in diese Richtung wieder gehen. Ich habe durchaus auch eine gewisse Vorliebe für die Details. Also ich in der Art und Weise, wie ich Philosophie mache, gehöre ich eher nicht zu denen, die jetzt die großen geschichtlichen Zusammenhänge und die großen spekulativen Kurven ziehen. Mit dem komme ich nicht so recht zur Rande. Ich versuche sehr wohl etwas über das Allgemeine zu sagen, aber durch eher mikroskopische Arbeit. Und die mikroskopische Arbeit war das letzte Mal eben das mit der Einleitung. Und die mikroskopische Arbeit diesmal, wie angekündigt, wird etwas sein, was mit dem Gebrauch des Wörtchens nicht zu tun hat. Und jetzt kann man sagen, wie soll man denn das verstehen? Eine ist sozusagen eine sprachanalytische Betrachtung über den Gebrauch eines kleinen Wörtchens, führt uns das nicht gänzlich weg vom Thema der Toleranz. Ich sage dazu zwei Merkpunkte. Das eine ist, dass das würde ich nun tatsächlich auch im großen Zusammenhang festhalten. Und immer wieder werde ich es sagen, dass Toleranz aus den Sachbereichen Wahrheit, Herrschaft und Anerkennung gemischt ist, zusammengesetzt ist, dass diese Sachbereiche da eine Rolle spielen. Und ich werde mich bis jetzt zum Ende des Semesters doch vorwiegend mit dem Sachbereich Wahrheit beschäftigen. Und zwar mit dem Bereich Wahrheit, wie er in der Logik und sprachanalytischen Philosophie behandelt wird. Das heißt, ich werde versuchen, Erkenntnisse, die aus diesem Bereich kommen, Ihnen darzulegen und Ihnen plausibel zu machen, inwiefern es hilft, dass man sich über die Logik der Negation klar wird, nämlich hilft für das Thema Toleranz. Und ich werde damit beginnen, das etwas weiter auszuführen, was ich am Ende des letzten Males angedeutet habe, nämlich das Beispiel von der Verwendung von Negation und Bezahlen. Das ist jetzt hier als Beispiel genommen. Man könnte das auch formaler betrachten. Ich werde es auch sozusagen ein bisschen formaler beschreiben, aber damit man es ein wenig greifbar hat, mache ich es mal jetzt mit diesem Ausdruck. Das hat, wie mir nachher jemand gesagt hat, ein bisschen Befremden ausgelöst, was man da jetzt in der Philosophie sozusagen in diesem kleinen Bereich herumtut. Aber ich hoffe, Ihnen zu plausibel zu machen, warum das interessant ist. Erste wichtige Stellungnahme diesbezüglich: Konflikte sind nicht einfach, also Konflikte haben eine sprachliche Ausprägung. Man könnte sogar sagen, erst wenn sie sprachlich ausgeprägt sind, sind sie Konflikte. Solange ich jemanden anremple, ist es noch kein Konflikt. Es kann nämlich sein, dass ich ausgerutscht bin oder dass der andere mich nicht gesehen hat, sowas Ähnliches. Also die einfache Kollision von Ereignissen und Körpern in Raum und Zeit ist kein Konflikt. Konflikt ist etwas, da wird es sozusagen schon mal sprachanalytisch interessant. Konflikt ist etwas, was nur zugänglich ist durch eine Beschreibung. Also wenn nicht einfach nur anrempeln, sondern das Anrempeln muss jede Art von Attacke muss nicht in jedem einzelnen Fall, da kann man sie sicher spielen, aber in der Regel muss sie als eine Kontraposition, als eine vertretene, affirmierte, entgegengestellte Position gegen eine andere Position ausgewiesen sein. Das heißt, ich widerspreche dir, du widersprichst mir, ich lehne etwas ab, ich bin nicht dieser Auffassung. Das sind die regelmäßigen Indizien dafür, dass es einen Konflikt gibt. Also ich kann mit der Waffe um mich schießen, das ist kein Konflikt, nicht? Würde ich sagen. Das ist eine mörderische Tätigkeit vielleicht, aber es ist kein Konflikt. Ein Konflikt besteht darin, dass ich mit der Waffe auf jemanden ziele, weil ich nicht der Auffassung bin, dass er da sein soll. Sowas Ähnliches. Und das macht an der Stelle auch deutlich, dass Konflikte mit Sprache und, wie ich jetzt in diesen Beispielen ja Ihnen deutlich gemacht habe, wesentlich mit diesem negativen Partikel zu tun haben, dagegen sein, nicht dieser Auffassung sein. Kommt immer wieder das Nicht vor. Was ich Ihnen vortragen möchte heute, ist einerseits erstens ein paar Überlegungen ungeschützt, quasi so aus der Tasche, über die verschiedenen Formen, wie man da mit einem Mitnicht umgehen kann. Das ist das Beispiel mit dem Bezahlt. Zweitens aber, damit Sie nicht meinen, dass das jetzt so persönliche Reflexionen sind, will ich es und werde ich es zurückverfolgen an den Ort, an dem das im 20. Jahrhundert für die gegenwärtige Philosophiegeschichte wesentlich geworden ist, nämlich einerseits die logische Herauskristallisierung der Funktionalität der Negation und dann in weiterer Folge die Kritik, sozusagen die Kritik, die Aufweichung, die Ausweitung dieses ursprünglichen logischen Verständnisses von Negation im Rahmen der weiteren sprachanalytischen Philosophie. Ich werde also, zweiter Punkt ist Negation im Traktat von Wittgenstein. Der dritte Punkt wird dann sein, darauf hinzuweisen, dass der Wittgenstein im Verlaufe seiner weiteren Philosophie schon sehr rasch nach dem Traktat diese Art von Negationsauffassung kritisiert hat. Ich werde dann einen Ausblick machen darauf, in welche Dimensionen die Wittgensteinsche Selbstkritik des Negationsverständnisses einen bringt. Da wird es sehr deutlich werden, das ist eher am Ende dieser Seite, wenn Sie sich schon angeschaut haben, da wird es dann wieder sehr greifbar. Ich versuche quasi da, also so Zwischenstopps in der allgemeinen Verständlichkeit zu machen, wird sehr greifbar, wie das mit Toleranz etwas zu tun haben kann und werde dann die geschichtliche, das kommt das nächste Mal dann, die geschichtliche Entwicklung weitermachen von Wittgenstein zu Carnap und dann zu Quine. Zu Carnap deswegen, weil Carnap bekannt ist in dieser Tradition als jemand, der explizit ein Toleranzprinzip eingeführt hat. Das heißt, ich werde Ihnen etwas von diesem Toleranzprinzip erzählen und ich werde in diesem ganzen Zusammenhang, das ist die Absicht, die Geschichte der Diskussion um Wahrheit, Negation und Toleranz in der sprachanalytischen Philosophie benutzen, um sozusagen ein bisschen in der Sandkiste unter diesen methodischen sozusagen Constraints, die hier bestehen, Ihnen etwas über die Funktionsweise des Toleranzbegriffs zu sagen. Zugegebenermaßen, noch einmal die Warnung, ist das nicht etwas, wo gesellschaftspolitische, machtpolitische und ethische Dimensionen eine sehr explizite Rolle spielen werden. Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Gut, jetzt also mal zu diesem einen Beispiel. Wie funktioniert, und dazu ist die große Wichtigkeit, die Wichtigkeit an der Stelle ist mal sich klar zu machen, dass, was ich Ihnen so unterschiedslos vorhin als Beispiel von Ablehnung und Konflikt gesagt habe, wo überall das nicht eine Rolle spielt, unter dem Mikroskop betrachtet, und da muss ich gar nicht sehr detailliert gehen, sondern das macht eigentlich schon der zweite Blick deutlich, auf sehr unterschiedliche Art und Weisen funktioniert, und worauf es ankommen wird, ist zu sehen, dass der Unterschied des Funktionierens der Negation eine direkte Auswirkung auf die Akzeptierbarkeit, Akzeptanz und Verwerfung von alternativen Positionen hat. Also wie man umgehen kann, wie auf unterschiedliche Weise man umgehen kann mit etwas, was man nicht akzeptiert, bildet sich direkt in den verschiedenen Verwendungsweisen des Nicht, dieses Partikels Nicht ab. Es macht nicht viel Sinn zu sagen, man könnte sozusagen die Sache auch umdrehen und könnte sagen, es ist nicht so, dass es unterschiedliche Arten der Verwerfung gibt und die bilden sich sozusagen im Nicht ab, sondern unser Gebrauch des Nicht wäre die ursprünglich sprachphilosophische Pointe an der Stelle. Wie wir das Nicht gebrauchen, das ist nichts anderes als der Unterschied in unseren Konfliktbewältigungsstrategien. Also es gibt keine Begriffsbewältigungsstrategien ohne Sprache und ohne die Umsetzung in der Sprache. Wie sieht das, also in ganz einfachen, ganz annäherungshaften Verfahren aus? Also einerseits gibt es diese Opposition zwischen bezahlt und nicht bezahlt. Das habe ich Ihnen hier in ein Rechteck hineingeschrieben und suggeriert, dass man zwischen diesen beiden Optionen hin und her switchen kann. Das Nicht ist ein Schalter sozusagen, der es einem möglich macht, hier und hin und her zu switchen. Sie können es sich leicht vorstellen, Sie haben im Zug oder so oder in einer Rechnung, haben Sie die Rechnung und dann das Durchgerissene der Rechnung oder das Markierte der Rechnung oder sowas ähnliches. Der wichtige Punkt, also ich glaube, da muss nicht sehr viel gesprochen werden dazu, der wichtige Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass unter dieser Betrachtungsweise, unter dieser Vorgabe geradewegs die zwei Optionen thematisiert werden und das ist es. Sie können sich natürlich, wenn Sie eine Rechnung anschauen, darüber Gedanken machen, ob das jetzt mit Computer ausgedruckt ist oder mit der Hand geschrieben oder ob die Rechnung ein schönes Logo drauf hat oder nicht. Das ist alles egal. Wichtig unter diesem Fokus ist, dass es ein Ja-Nein gibt und dass dieses Ja-Nein so funktioniert, dass wenn das eine behauptet, wenn das eine sozusagen der Fall ist, wenn diese Position bezogen wird, ist diese ausgeschlossen und umgekehrt. Und wenn Sie diese Position ausschließen wollen, indem Sie sagen, nicht bezahlt, dann kommen Sie auf diese Position. Die ist die einfache, binäre, bipolare Betrachtungsweise diesbezüglich. Ich habe das absichtlich nicht jetzt mit Sätzen gesagt, weil ich das zunächst einmal noch quasi intuitiver halten wollte. Aber, das werden wir dann gleich sehen im Zusammenhang mit Wittgenstein, einer der entscheidendsten Züge der beginnenden modernen formalen Logik besteht darin, zu sagen, mit Frege und Wittgenstein, darüber habe ich vergangenes Jahr gesprochen, dass Sätze von Gebilde von der Art sind, dass sie bipolar strukturiert sind und dass man zwischen ihnen hin und her switchen kann. Und der Switch ist dieser Nicht-Operator. Bezahlt, also wenn Sie sich statt bezahlt wahr und statt nicht bezahlt falsch vorstellen, nicht wahr, dann funktioniert das auf dieselbe Art und Weise. Nun ist das, was an der Stelle eben zu beachten ist, um es noch einmal zu sagen, dass wenn ich einen Lichtschalter betätige oder nicht betätige oder das mit der Rechnung so mache, dann ist damit eine kleine Welt erfüllt. Die kleine Welt des Lichtschalters oder der Rechnung besteht genau in dem, dass das eine oder das andere passieren kann. Und der Widerspruch, da bin ich jetzt also unterwegs zu meinem Thema, der Widerspruch, der in dieser kleinen Welt entstehen kann, ist ein Widerspruch von der Art, dreht bitte das Licht auf, nein, bitte dreht das Licht ab. Zahl die Rechnung, zahl nicht die Rechnung. Darüber kann es unter diesem Aspekt zu Konflikten kommen. Also es kann jemandem zu dunkel sein oder zu hell sein, es kann jemand das Geld wollen oder das Geld nicht wollen. Die Personen, die sich auf diese Art der Transaktion einlassen, haben sich, wenn sie sich darauf einlassen, auf diese Transaktion, haben sich von vornherein festgelegt auf etwas Gemeinsames, nämlich auf die Gemeinsamkeit, dass man hier das eine oder das andere machen kann. Um es beim Lichtschalter zu sagen, das wird ein Punkt sein, der dann gleich nicht gleich, aber im übernächsten, in der übernächsten Unterüberschrift kommt das dann. Licht auf, Licht ab, Licht an, Licht ab, schließt nicht ein die Möglichkeit des Dimmers. Das ist einfach nicht drinnen. Es gibt erst seit so und so langer Zeit die Möglichkeit, ein bisschen heller und ein bisschen dunkler zu machen. Das gibt es natürlich, soll nicht sozusagen geleugnet werden, und das ist weder den Sprachanalytikern noch sonst jemandem entgangen. Der Punkt ist nur, dass man, bevor man diskutiert, wie das mit dem Dimmer ist, sich vorher mal ansieht, wie das ohne Dimmer ist, nämlich mit diesem mit der On-Off-Situation. Und das heißt, Leute, die in einem Raum sind, in dem kein Dimmer ist, und die über das Licht, die sozusagen über das Licht diskutieren, die sind quasi miteinander verbunden in einem möglichen Oppositionsverhältnis. Das heißt, die sind nicht, wenn das Licht angeschaltet und abgeschaltet werden kann, dann gibt es hier vorgezeichnet die Möglichkeit von Konflikten, weil die einen wollen so und die anderen wollen so. Aber sie sind sich einig darüber, worum es sich handelt. Sie wissen beide, was sie wollen, sozusagen. Sie wollen etwas in diesem Zusammenhang, und der eine will das eine und der andere will das andere, und damit ist die Situation zufriedenstellend beschrieben. Nun, also bleiben wir beim Bezahlen, ist klar, muss ich nicht weiter ausführen. Und nun gibt es, und das ist der Punkt, der mir wichtig ist und den ich das letzte Mal auch schon gemacht habe, nun gibt es eine Verwendung von nicht, die danach nicht funktioniert, die anders funktioniert, und das ist die Formulierung nicht zu bezahlen. Überlegen Sie sich mal, was passiert, wenn diese Art von sozusagen Formulierung und Überlegung mit ins Spiel kommt. Da interferieren schon eine ganze Reihe von Sachen. Ich sag's mal, da kann man länger drüber reden, und ich werde auch länger drüber reden, wie das nicht an dieser Stelle funktioniert. Eine Art und Weise, also wahrscheinlich die simpelste Art und Weise, wie man damit umgeht, ist, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Restaurant und Sie haben die Idee, da ist jetzt die Rechnung fällig, und Sie wissen, Sie haben noch nicht bezahlt, und dann kommt der Chef und sagt, nein, Sie müssen nichts bezahlen. Das schenke ich Ihnen. Weil sie haben heute Geburtstag, sowas ähnliches. Das ist doch nett, und aber an dieser Stelle merken Sie schon, dass es da einen wichtigen Unterschied gibt. Es ist die Konsequenz einer solchen Intervention, um es an dem Beispiel zu sagen, dass Sie, und das ist die zweite Reihe hier, dass Sie rausgehen und Sie haben nicht bezahlt. Ja, Sie haben sozusagen nicht bezahlt, Sie haben hier drin eine Position eingenommen, aber das Ganze ist in einem anderen Kontext, und der Kontext ist der, dass Ihnen jemand gesagt hat, wissen Sie was, Ihre kleine Welt, in der es darum geht, das zu bezahlen oder nicht zu bezahlen, diese kleine Welt ist nicht adäquat. Das ist nicht die richtige. Betrachten Sie es doch anders. Im ersten Fall, Sie sitzen im Lokal und Sie sagen, das, was ich jetzt tue, das ist etwas, was ich bezahle, oder aber ich gelte als Zechbreller. Zweiten Fall gibt es eine andere Perspektive. In dem Fall der Lokaleigentümer sagt Ihnen, distanzieren Sie sich doch von der Idee des Bezahlens. Schauen Sie sich das Ganze anders an. Das ist nicht zu bezahlen, was Sie hier gemacht haben. Ich schenke es Ihnen. Und der simple Punkt, der aber, wenn man es überlegt, denke ich, von ziemlich tiefer Bedeutung ist und von ziemlich großer Wichtigkeit ist, dass beides Mal wird hier von nicht geredet, aber das nicht funktioniert anders. Dieses nicht hier funktioniert als eine Distanzierung einer Bipolarität.
Wenn man es unter dem Gesichtspunkt des Wahrheitsanspruchs sieht, könnte man auch sagen, dass das erste absoluten Wahrheitsanspruch hat, ja, und das zweite unter relativ oder relativistischen Bedingungen dann funktioniert, wo sich das nicht dann eigentlich gegen die Gesamtperspektive richtet, während es im ersten gegen ein noch gemeinsames Objekt sein kann.
Das gefällt mir sehr gut, was Sie sagen, und zwar inklusive dieses Ausdrucks absolut, weil es gibt so, es gibt quasi ein instinktives Zusammenzucken angesichts der Verwendung des Wortes absolut, das ich durchaus auch habe. Der Stefan Köstenbauer macht das regelmäßig. Aber ich glaube, man muss gar nicht so instinktiv zusammenzucken. Es gibt hier eine Verwendung von absolut, die berechtigt ist, indem man nämlich sagt, indem das nämlich nichts anderes heißt als, die Regeln dieser kleinen Welt sehen nur das vor. Ich bin, wenn es darauf ankommt, soll es Licht sein oder soll nicht Licht sein, und es gibt ja genügend drastischere Punkte, bin ich quasi beschränkt. Es geht nur darum. Es geht nur darum, in dieser Welt ist der Sprachgebrauch von nicht unbezogen auf irgendetwas anderes als darauf, dass es das Ding umschaltet. Man kann sagen, Absolutheit in einem, sagen wir mal, vertretbaren Sinn heißt, der Gebrauch von Sprachausdrücken wird nicht relativiert. Das ist sozusagen genau das, was du jetzt gesagt hast. Und diese Nicht-Relativierung, zu dieser Nicht-Relativierung ist es zweierlei zu sagen. Unter der Perspektive, dass du in der kleinen Welt bist, ist damit alles gesagt. Du bist sozusagen abgehoben und hast alles, was zu sagen ist, an dieser Stelle. Also, und da würde ich tatsächlich sagen, uneingeschränkt und absolut alles, was in dieser Welt zu sagen ist, vom Nicht, ist dadurch gesagt, dass ich sage, ich komme vom einen zum anderen. Nun ist das nicht die einzige Art und Weise, wie man Probleme aufrollen kann. Und das hier ist nun tatsächlich eine relativistische Logik, im weitesten Sinn relativistisch, genau darum habe ich sie dorthin geschrieben. Und diese relativistische Logik, im Zusammenhang mit Streitkultur, nicht, im Zusammenhang mit Streitkultur gibt es da natürlich einen starken Anklang schon. Man kann sagen, das ist die Situation, wo sich zwei ganz einfach auf Teufel komm raus streiten. Ja? Wo sich zwei auf Teufel komm raus streiten, gleichzeitig aber, darum habe ich das vorher gesagt, unter der Voraussetzung, dass sie wissen, es geht um dasselbe. Die wollen beide die Wurst, nur der eine will die Wurst und der andere will die Wurst. Die wollen dieselbe Wurst. Ja? Die wollen die Beleuchtungssituation in diesem Raum verändern. Darüber sind sie sich völlig einig, nur streiten sie sich darum, wie sie verändert werden soll. Während hier, das ist tatsächlich sozusagen im Vorblick auf die Konfliktkultur, um das so zu sagen, im Vorblick auf die Konfliktkultur ist das wichtig. Hier gibt es eine dritte Person und die sagt, ist doch nicht so wichtig. Warum streitet ihr euch eigentlich über die Frage, ob da Licht ist oder nicht? In Wirklichkeit brennt es ja oder sowas Ähnliches. Ne? Und das ist nun eine Relativierung, die Relativierung eines Konfliktverhältnisses, eines Negationsverhältnisses bei gleichzeitigem Aufbau einer zweiten Type von Gegenüberstellung. Das ist ja auch eine Gegenüberstellung hier. Also zwischen dem hier und dem ist ja auch eine Gegenüberstellung. Das ist die Gegenüberstellung von bezahlbar, nicht? So wie ich das letzte Mal gesagt habe, das ist sozusagen der Bereich des Bezahlbaren und das ist der Bereich des Unbezahlbaren, wenn man so will, des nicht zu bezahlenden. Ich habe von überladen geredet, sage ich dann vielleicht noch gleich, die Raffinesse des Gebrauches von nicht in dem Zusammenhang, um das gleich mal direkt zu sagen, besteht darin, dass man sich die Frage vorlegt, was ist das Verhältnis zwischen nicht bezahlt und unbezahlbar. Das sind zwei unterschiedliche Konfliktsituationen. Und warum lege ich das so auseinander? Weil sich ab dem Zeitpunkt, ab dem dieses Nicht hier eingeführt wird, dass eine Distanzierung von diesem Ja-Nein-Zusammenhang mit sich bringt. Ab diesem Zeitpunkt ergibt sich ein neues Problem. Und dieses Problem hat nun dann direkt etwas mit Toleranz zu tun. Nämlich das Problem, dass nicht mehr auf dieselbe Art und Weise deutlich ist, dass es um dieselbe Wurst geht. Kolloquial zu sagen. Während die beiden, die sich um die Beleuchtung des Raumes streiten, sich um dieselbe Beleuchtung des Raumes streiten, während die sich darüber streiten, ob die Rechnung bezahlt ist oder nicht bezahlt ist, sich um die Rechnung streiten, ist nicht so deutlich, worüber sich die streiten, wenn sie sich streiten, nicht? Worüber sich die streiten, die sich darüber streiten, ob das bezahlbar oder unbezahlbar ist. Und der Punkt ist der, dass unbezahlbar und unbezahlt unterschiedlich funktionieren. Unbezahlt ist das und unbezahlbar ist das. Und was jemand meint, wenn er sagt unbezahlt, ist in diesem Rahmen wohl definiert, wenn auch konfliktträchtig. Was jemand meint, wenn er sagt unbezahlbar, ist nicht mit denselben logischen Mitteln der bipolaren Negation zu interpretieren. Das ist was anderes. Das geht in einen anderen Bereich. Und das eröffnet die Dimension, dass es zusätzlich zu einem Absolutgebrauch von wahr-falsch und so einen oppositionellen, alternativen Bereich gibt und in diesem alternativen Bereich, der ebenfalls entgegengesetzt ist, herrschen aber nicht die Ja-Nein-Regeln, sondern herrschen Regeln der Negation, die anders funktionieren, auf die wir gehen müssen und die quasi vom Inhalt her ins Auge genommen werden müssen.
Wobei das, was du jetzt hier auseinandergelegt hast, ja, glaube ich, auch der Streitpunkt ist in der Philosophiegeschichte, weil genau ja die gleichen Variationen von Ja und Nein oder Nicht und Ja verwendet wurden im absoluten Sinne für Bezahlbarkeiten im sozusagen bis ins 20. Jahrhundert, wenn ich jetzt das einmal so nachvollziehe. Und glaube ich, dass ja daraus sehr viele Konflikte entstanden sind. Diese Darlegung sozusagen als Opposition, als Möglichkeit einer Relativierung, die wurde ja nicht gesehen, sondern man hat ja dieses einfache bezahlt, nicht bezahlt, sozusagen einfach als mit dem Alpha Privativum im Griechischen einfach ausgeweitet auf alle Kategorien und hat also hier sehr wenig sozusagen eingesetzt, dass hier diese Kategorien und diese Negationen nicht so funktionieren. Ich denke mal, das ist erst ein Phänomen im 20. Jahrhundert, dass man das auch so sehen könnte, ne?
Ich glaube, also der Hinweis auf die Philosophiegeschichte ist ein bisschen pauschal, aber ich glaube, ich verstehe, wo du hinauf willst, zum Beispiel Theismus und Atheismus, ja? Freiheit und Determinismus, um solche Sachen zu sagen. Dieses bipolare Denken, da gibt es ja durchaus auch viele Untersuchungen, die sagen, wir sind in der ganzen Philosophiegeschichte im Bann dieses bipolaren Denkens, dass man nämlich sagen, wir streiten uns darüber, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Ja? Gibt es eine menschliche Freiheit oder gibt es keine menschliche Freiheit? Ja? Bleiben wir sozusagen bei der Freiheit. Das geht in diesem Zusammenhang und dann und das hat genau diese Logik, kann man sagen. Und der frühe Wittgenstein, der Wittgenstein des Traktatus, ist in einer Art und Weise geradezu die Glorifizierung dieser Bipolaritäten. Auf das kommen wir. Der hat das wirklich einmal völlig ernst genommen, bis zum letzten ernst genommen, wohin man kommt mit einer Welt, die aus solchen Bipolaritäten aufgebaut ist. Und gerade weil er das bis zum Äußersten getrieben hat, hat er sich in eine Situation begeben, wo er dann darauf kommt, dass das nicht durchaus ganz anders funktioniert und dass man natürlich immer schon funktioniert hat, muss man dazu sagen, und das ist sozusagen hier, nicht, was ich sagen will, ist, hier gibt es keinen Toleranzspielraum. Hier gibt es schlicht keinen Toleranzspielraum. Hier beginnt ein Spielraum von Toleranz in der Verhandlung darüber, welche unterschiedlichen Formen von Ablehnung da eine Rolle spielen.
Ja, mich interessiert der Fall, herunten bin ich außerhalb der Bipolarität. Gibt es nicht den Fall, dass ich innerhalb der Bipolarität bin, zum Beispiel wenn der Preis überhaupt nicht angemessen ist?
Richtig.
Dann bin ich innerhalb der Bipolarität, ja, ja, aber in einer unlösbaren Situation.
Ja, ne? So habe ich es mir auch gedacht, wie ich die Sache mir vorher überlegt habe. Das ist ein schönes Beispiel davon, dass wenn man mal, ich habe das so gesagt, nicht? Also die Negation als Operator im bipolaren Zusammenhang, als Verwerfung eines bipolaren Zusammenhangs, das ist das. Und nun habe ich gesagt, überladen. Ja? In einer Weise überladen. Der Terminus überladen hat eine Bedeutung in der Softwareentwicklung und heißt so etwas wie, es gibt ein Zeichen, sagen wir mal, das Zeichen ist das Sternchen, und das Zeichen Sternchen, die Zeichengestalt Sternchen, hat einen unterschiedlichen Sinn, je nachdem, ob es zwischen zwei Zahlen oder zwischen zwei Buchstaben steht, so. Also es gibt Kontexte, da finden Sie das Sternchen, und zwischen zwei Zahlen heißt es Multiplikation. Und zwischen zwei Buchstaben heißt es, es können beliebig viele andere Buchstaben da hineingeführt werden, zum Beispiel, nur, um irgendwas sich einfallen zu lassen. Das heißt, Bedeutung dieses Zeichens, diese beiden Verwendungen des Zeichens, sind eigentlich unterschiedlich, gehen sich nicht aus zusammen, aber sie werden bewahrt vor einer größeren Krise in der Betrachtung dieser Computersprache, weil sie die im Prinzip unverträglichen Bedeutungen auseinanderhalten können nach dem Kontext, in dem das Ding auftritt, nämlich wenn es zwischen zwei Zahlen steht oder wenn es zwischen Buchstaben steht. Sie können es desambiguieren und Überladung, also Operatorenüberladung ist das entsprechende Wort. Und hier, und was ich davon quasi nehme, ist, dass unsere Worte, also die meisten Worte, und an dem Fall des Nicht ist es eben besonders handgreiflich, sind Operatoren überladen quasi. Das heißt, und das ist jetzt Ihr Hinweis, den kann man noch ein bisschen quasi plastischer machen, dass wenn ich in dem binären Zusammenhang sage, das ist nicht bezahlbar, in diesem Zusammenhang drin sage, es ist nicht bezahlbar, dann hat dieses nicht bezahlbar eine andere Bedeutung als dafür eignet sich die Kategorie des Bezahlens überhaupt nicht. Nicht? Also hier komme ich in den Bereich, das ist noch nicht, das kann verschieden gedeutet werden, aber warum ich jetzt hier einsetze ist, hier komme ich in einen Bereich jenseits der Kategorie des Bezahlbaren, also des Geschenkes oder eine Farbe ist nicht zu bezahlen oder sowas ähnliches. Ein Kategorien-Switch ist das. Und hier bin ich sozusagen innerhalb eines Oppositions, also wenn ich sage, ich befinde mich innerhalb dieser bipolaren Welt und sage, es ist nicht bezahlbar, dann changiert das bereits, nicht? Dann versuche ich dann versuche ich in einer Welt, die eigentlich so aufgebaut ist, dass es nur die zwei Optionen gibt, etwas reinzunehmen, was aus der Erfahrung der Infragestellung dieser Bipolarität kommt. Ne? Weil, wenn, also was man sich ja leicht vorstellen kann, wenn ich in ein sündteures Lokal gehe und ich esse dort etwas und ich kriege dann die Rechnung und sage, das ist ja unbezahlbar, dann sagt mir der Kellner, na klarerweise, das hättest du aber früher wissen müssen. Du sagst, es ist unbezahlbar, es ist vielleicht für dich unbezahlbar, aber du hast dich hier eingelassen auf ein Spiel, wo du akzeptiert hast als Geschäftsbedingung, das ist sozusagen zu bezahlen. Und okay, nicht? Das.
Also mir eröffnet sich das jetzt so, dass es eigentlich nicht um das Nicht geht. Es geht nicht um das Oppositionelle, um das Bipolare, sondern es geht immer um die Prämisse, um welches Verb geht es oder um welche Voraussetzung geht es. Ja. Ist es das bezahlt? Ist es das bezahlbar? Ist es das bezahlen? Aber das Nicht als solches hat immer eine Bipolarität. Es ist nur die Prämisse, unter welchem Verb steht es oder unter welcher Voraussetzung steht es. Ich switche in eine andere Voraussetzung. Ja.
Also ich habe nicht umsonst hier kein Rechteck gezeichnet, weil ich Ihnen zur Hälfte recht geben würde. Es ist natürlich eine Bipolarität zwischen dieser Bipolarität und dem Außen, aber das muss nicht ein zweiter Pol sein. Ich habe es darum extra offen lassen wollen, ob das hier richtig beschrieben ist als zweiter Pol. Hier ist es Bipolarität, ja? Hier ist es Bipolarität und eine Distanz davon. Und damit könnte ich jetzt so umgehen, dass ich dieses außerhalb des Bezahlbaren wiederum als eine Bipolarität betrachte. Das heißt aber, entweder es ist geschenkt, entweder es ist bezahlt oder es ist geschenkt. Damit würde ich dieses Verhältnis wieder zu einer Bipolarität machen. Das muss aber nicht sein. Wenn ich zum Beispiel sage, also eine Rechnung ist entweder ist eine Rechnung bezahlt oder nicht bezahlt, oder die Rechnung oder ich schenke es dir und es kommt keine Rechnung quasi überhaupt in Betracht, dann heißt das nicht, dass das die zwei einzigen, also das heißt nicht automatisch, dass das die zwei einzigen Möglichkeiten sind.
Es gibt ja noch bezahlbar, unbezahlbar. Also das wäre zum Beispiel die dritte Möglichkeit. Also die erste Möglichkeit ist, diese Rechnung zu bezahlen oder nicht zu bezahlen. Wenn sie zu bezahlen ist, habe ich sie bezahlt oder nicht bezahlt. Mhm. Und wenn ich sie nicht bezahlt habe, weil sie unbezahlbar ist oder weil sie bezahlbar ist. Also für mich stellen sich lauter verschiedene Qualitäten dar. Aber diese Bipolarität bleibt immer bestehen.
Jein, ich würde sagen, hier gibt es, einerseits bleibt die Bipolarität immer bestehen, diese Diskussion ist deswegen jetzt sinnvoll und sehr interessant, weil wir quasi gefangen sind. Wir sind jetzt gefangen in der Situation, ein Nicht und ein Prädikat zu haben. Ja, wir haben das Prädikat und wir haben das Nicht und wir spüren jetzt sozusagen durch, welche Konfigurationen zwischen Nicht und Prädikat können das sein. Wenn jetzt jemand sagt, dass das, was du hier mit diesen Prädikaten beschreiben willst, das ist überhaupt nicht richtig beschrieben mit diesen Prädikaten. Das ist zum Beispiel eine Szene in einem Theaterstück. Das ist eine Brille, nicht? Das ist ja ein Muster. Wenn jetzt jemand, ich sehe Leute zu, es könnte ja sein, Bahnhofsnetz, in Graz gibt es Theater am Bahnhof, und während ich in Graz auf einen Zug warte, sehe ich Leute im Bahnhofsrestaurant, die sozusagen so ein Spiel spielen, die einen wollen bezahlen, der Chef kommt und sagt, nein, brauchst du nicht zu bezahlen, und dann sagt jemand, musst nicht ernst nehmen, das ist der Teil des Theaters am Bahnhof. Ja? Dieses Theater am Bahnhof ist jetzt sicher, also wie funktioniert der Hinweis, das handelt sich um eine Szene im Theater am Bahnhof, sicherlich unter anderem so, aber ich möchte eigentlich sagen, das ist eine dritte Perspektive. Das ist eine dritte Perspektive, die Theaterperspektive. Und das Interessante und Wichtige der Theaterperspektive, deswegen ist das ganz wichtig, was Sie gesagt haben, ist, dass wenn ich es unter der, sagen wir es andersrum, dieses nicht zu bezahlen, nimmt seine Pointe noch immer von der Negation des Bezahlens.